Hermann L. Gremnitzer war hochzufrieden mit dem Verlauf des Kongresses, den er als Herausgeber der Konkret letztes Wochenende in Hamburg veranstaltet hatte. Zwar stand der Kongress unter dem Titel »Was tun?«, aber das war ohnehin weniger zukunftsfroh gemeint als eine Anleihe an die linke leninistische Tradition. Immerhin war die ganze Garde linke Intellektuelle angetreten, um die 1500 Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podium aus mit wohlformulierten Vorträgen abzufüllen. Wer wollte, konnte sich 7 anspruchsvolle Veranstaltungen von Freitagabend bis Sonntagmittag anhören. Gleich bei der ersten Veranstaltung machte Hermann L. Gremnitzer dem Titel der Diskussion »Nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht« wahr, indem er seinen Mitdiskutanten Karl Held von der ehemaligen marxistischen Gruppe als Linksfaschisten titulierte. In welche Richtungen nun Schlussfolgerungen aus der seit 1989 veränderten Lage in diesem Land zu ziehen seien, fragten sich fast alle Referenten und Referentinnen, ohne dass die Zuhörer und Zuhörerinnenschaft unbedingt schlauer geworden wäre. Rhetorische und logische Glanzleistungen hatten den Vorrang vor einer Diskussion. Überraschenderweise kam es bei einem Vortrag von dem eher philosophisch orientierten Christoph Türke zum Thema Differenz und Reaktion zum Eklat. Ob Türkes Überlegung, dass die Angst vor dem Fremden eine sinnvolle Sache sei, da ja den Indianern gegen Kolumbus Angst durchaus nützlich gewesen wäre, dass es Unterschiede im Temperament ja durchaus gäbe und dass Differenz im Allgemeinen positiv zu werten sei, ob diese Überlegungen nun rassistisch gemeint waren, war heftig umstritten. Ingrid Strobel verließ den Saal, Jutta Ditfurth protestierte heftig gegen Türke. Dagegen waren Marx-Kenner beeindruckt von Türkes Analyse des bürgerlichen Bewusstseins, dass eben notwendig ein Verkehrtes sei und damit den Rassismus benötige. Weitere Ausschnitte aus dem Kongress werden wir euch in den nächsten Wochen vorstellen. Vor allem die Diskussion um Rassismus, Ingrid Strobels Anmerkung zum linken Antisemitismus und der Antigolfkriegsbewegung, der Streit zwischen Wolfgang Port und Robert Kurz um das Verhältnis Deutschlands zu einem potenziell drohenden Faschismus werdet ihr in den nächsten Wochen hier am Freitag oder an anderen Infotagen hören. Heute ein erster Ausschnitt aus dem Kongress, das ist nach einem kurzen Trenner eine Vorstellung von Karl-Heinz Roths Vortrag »Die Rückkehr der Proletarität«.
Bei der Frage. Eine Frage, was ich nicht verstehe, sind Sie vom Dreieck Radio. Freedom of speech, yeah, just watch what you say. Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleur, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt. Freedom of speech, yeah, boy, just watch what you say. Wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung alleinerziehend und so. Daher kommt es dann.
You have the right to remain silent.
Die Wohnungsnot. Dass die sich bei uns auf der Matte sagen und sagen, scheiß Staat, so wie sie.
Karl-Heinz Roth aus Hamburg ist ein Hauptvertreter der Linken, die sich an der Arbeiterbewegung orientieren. In seiner Analyse, die andere Arbeiterbewegung, setzte er 1973 seine Hoffnungen in eine nicht integrierte, militante Bewegung der Massenarbeiter. Seine Analyse setzt er heute dahingehend fort, dass in den 80er Jahren die offene Klassengesellschaft wiedergekehrt sei. Die militante Arbeiterbewegung sei geschlagen worden, kooperatistische Entwicklungsmodelle im Trikont seien vom IWF beendet worden und in den Metropolen seien keynesianische Modelle, die auf Vollbeschäftigung und Erhaltung des Sozialstaates gesetzt hätten, gescheitert. Das war Anfang bis Mitte der 80er Jahre. Darauf aufbauend sei ein neues Arbeitsmodell entstanden, das Karl-Heinz Roth als Toyotismus bezeichnet, in Abgrenzung zum Fordismus, der ab den 20er Jahren dieses Jahrhunderts einsetzte. Das neue Arbeitsmodell der 90er beruhe auf flexibilisierter Arbeit, dem Modell der Betriebsgemeinschaft für eine Elite kapitalintensiver Bereiche und c. einem Großteil von Betrieben der Zulieferer und Dienstleistungen mit eben prekär Beschäftigten. Mit ihrer Ablehnung von Fabrikarbeit und dem Wunsch nach selbstbestimmter Arbeit seien viele Linke Vorreiter des neuen Arbeitsmodells geworden. mehr unbezahlte Arbeit und Akzeptierung niedrigen Lohns bei hoher Qualifikation seien die rückschrittliche Wendung, die inzwischen auch von den Gewerkschaften akzeptiert worden sei. SPD und Gewerkschaften würden folgender Aufteilung des Arbeitssektors zustimmen. In einem ersten Arbeitsmarkt gäbe es Hochlohn und Selbstverpflichtung zur Produktivitätssteigerung seitens der Beschäftigten. Der zweite Arbeitsmarkt sei geprägt von Niedriglohn und entgarantierter Arbeit. Und es werde zukünftig einen dritten Arbeitsmarkt geben mit Zwangsarbeit in der Form eines ökosozial-kulturellen Dienstes, was unzweifelhaft mehr Arbeitshetze, Zwang zur Arbeit und Niedriglohn und eine stärkere Klassenteilung der Gesellschaft bedeuten wird, sieht Karl-Heinz Roth trotzdem als Chance für neue Kämpfe. Viele Linke würden davon betroffen sein, die Linke könne also bei einem Bezug auf ihre individuelle Realität Kämpfe anschieben. Und zweitens seien die Verhältnisse weltweit nur noch quantitativ verschieden. Arbeiterinnen und Arbeiter in Wilhelmsburg, Hamburg und Mexico City seien denselben Bedingungen unterworfen. Hierzu zum letzten Aspekt vor allen Dingen haben wir Karl-Heinz Roth in einem Interview nochmal um eine Erklärung gebeten.
Dann aber die Gemeinsamkeiten meinetwegen zwischen einem Verarmten hier und einem in Mexiko-Stadt.
Die Gemeinsamkeiten sind die prekären Arbeitsverhältnisse. In den Zentren der neuen Globalisierung des Kapitals findet die gleiche neue Segmentation und Hierarchisierung der Arbeitsmärkte statt, im Prinzipiellen wie in den drei Kontinenten. Und der Hauptfaktor Arbeitsvermögen ist nicht mehr der Normalarbeiter mit Tarifverträgen, gesicherter Existenz und so weiter, sondern der prekäre Arbeiter und die prekäre Arbeiterin. Das ist das prinzipiell quantitativ und qualitativ Neue in allen drei Sektoren der Welt.
Nur hast du ja beschrieben, dass davon eben auch vor allen Dingen intellektuelle Arbeiter betroffen sind, Menschen, die sich freiwillig marginalisieren, ist da nicht doch, also mindestens vom Subjektiven her, ein gewaltiger Unterschied zu denen, die meinetwegen in einem Slum leben?
Natürlich ist der Unterschied gewaltig und es wäre auch ganz falsch, das jetzt so einseitig nivellieren zu wollen. Das Problem ist aber trotzdem, dass wir ganz unterschiedlich von den Bedingungen, unter denen Leute ihre garantierten oder nicht existent garantierten Arbeitsplätze verlassen haben, eine völlig neue Mentalität entsteht. Und in den Metropolen besteht natürlich noch die Möglichkeit nach Selbstverwirklichung, nach selbstbestimmter Arbeitszeit, nach Arbeitsautonomie, nach Sinnstiftung in der Arbeit zu suchen. Und das wird in den Metropolen auch noch eine Zeit lang eher möglich sein als beispielsweise in den übrigen Segmenten der Lohnkette. Das ist völlig klar. Aber auch in den Metropolen verändert sich das, in einigen Ländern wie beispielsweise Italien dramatisch. Der prekäre, die prekäre Arbeiterin, auch die selbstständig Abhängigen, müssen heute zum Teil schon 16 Stunden arbeiten. Sie müssen Wochenendarbeiten machen in der untersten Hierarchie der Zuliefererkette, um diese Form von Selbstbestimmung zu halten. Das heißt also, es gibt einen Bruch zwischen dieser subjektiven Mentalität und der Verarmung. Die subjektive Mentalität dieser selbstbestimmten Arbeit ist ein Problem vor allem der Metropolen. Aber die Verarmung ist real und sie nivelliert Verhaltensweisen zwangsweise über die sozialen Zwänge, die dann auf Assoziationsmöglichkeiten im weltweiten Maßstab hindeuten. Darüber müssen wir natürlich noch sehr genau diskutieren.
Aber auffällig ist doch schon, das Bewusstsein von dieser Lage ist ja doch ein anderes, also als das, was sich objektiv abspielt. Also man kann das damit erklären, dass die Menschen eben das Bewusstsein nur in der Reproduktionssphäre oder also hauptsächlich davon ein Bewusstsein finden. Also wie könnte man den Leuten ein Bewusstsein ihrer Lage geben?
Ich glaube, das Problem ist anders. Wir haben alle eine neue Ersatzwirklichkeit, die uns weitaus stärker beherrscht, als wir wahrhaben wollen. Das ist die neue Wirklichkeit der Medien. Diese neue Wirklichkeit ist aber auch globalisiert. Das heißt also, in den Favelas sitzen eben auch die Leute und haben Fernseher und sind über die Medien beispielsweise populistisch deformiert. Ich glaube also, dass auch auf dieser Ebene Nivellierungsprozesse stattfinden, die im Wesentlichen durch die Medien vermittelt werden. Und denen müssen wir uns stellen. Die Wahrnehmungsebene und die objektive Realität klaffen so weit auseinander wie nie zuvor. Aber nicht nur in den Metropolen, auch in den drei Kontinenten. Das weiß ich aus eigener Anschauung.
Du hast irgendwie die sozialen Auseinandersetzungen geschildert. Fallen darunter auch so eben diese rassistischen Angriffe in letzter Zeit? Oder welchen Stellenwert hat der Rassismus?
Der Rassismus hat einen Stellenwert. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, darüber sehr viel genauer zu diskutieren und auch Untersuchungen anzustellen, als es bisher geschehen ist. Ich glaube, es ist notwendig, sehr streng und sehr genau zwischen einem plebejischen, subproletarischen Rassismus zu unterscheiden, dem Rassismus, dem wir im Augenblick in der BRD ausgesetzt sind, und natürlich dann den Versuchen, sie neofaschistisch zu instrumentalisieren, und gleichzeitig zwischen dem Rassismus von oben, dem Rassismus der herrschenden Klasse mit ihrer Asylgesetzgebung, mit ihrer rassistischen Apartheid im Wahlrechtssystem und so weiter und so fort. Der Rassismus von unten, der zurzeit sich entwickelt hat, ist ein Problem der fehlgeleiteten Sozialrevolten, ist der Tatsache geschuldet, dass wir in der Auseinandersetzung mit den Verarmungsprozessen, vor allem in der Ex-DDR, zu eng gewesen sind und dass wir sozusagen eine Feuerwehrmentalität haben, in dem Augenblick, wo solche rassistischen Exzesse von unten geschehen. Es ist falsch und zu spät, dann anzusetzen. Es ist richtiger, an den Verarmungsprozessen selbst anzusetzen und die rassistischen Ventile, die es auch im Subproletariat gibt, von daher dicht zu machen und in die richtige Richtung zu lenken.
Bei letzterem hakt natürlich mein Verständnis, mein persönliches Verständnis der Thesen von Karl-Heinz Roth etwas aus. Dass Rassismus nutzbar sei von einer Linken, ist nun wirklich etwas absurd. Auch, dass Rassismus ein Ventil sozialer Krisen sei und nicht etwa Ausdruck autoritärer und potenziell faschistischer Gesinnung, dass ich das Bewusstsein an der Arbeit zu orientieren habe und nicht an der als Freiheit empfundenen Freizeit, dass sich das Proletariat gerade weltweit vereinheitliche und nicht jeder gegen jeden zu kämpfen drohe, dies vertritt Karl-Heinz Roth entgegen den linken Diskussionen seit den 70ern. Trotzdem ist natürlich seine Analyse gesellschaftlicher Verarmung und Zwänge interessant. Eventuell werden wir hier bei RDL nochmal den ganzen Vortrag senden und diskutieren. So, soweit den ersten Teil unserer Kongressberichterstattung. Eben hatten wir es mit linker militanter Theorie. Da kann eigentlich nur militante Musik folgen vor den nächsten Beiträgen. Der letzte Beitrag beschäftigt sich mit dem Prozess in Konstanz und danach die Veranstaltungshinweise. Aber jetzt erstmal Sister Soldier.